Also, einen schönen guten Abend. Es ist ganz toll, dass so viele gekommen sind. Ich freue mich auch, dass die Anke sich bereit erklärt hat, uns diesen Vortrag zu halten und Beispiele zu zeigen über die Piratensender. Piratinnensender, sagt man ja heute. Ich komme noch aus der Zeit, wo es nur Piratensender gab.
Ja, es freut mich, seid ihr hier. Wir machen heute einen kleinen Streifzug durch die Archive der Radiopiraterie, beziehungsweise eigentlich das Sozialarchiv, weil dort ist das meiste archiviert. Ich erzähle heute von der Radiopiraterie, die ein Phänomen war, das ab Mitte der 70er Jahre, könnte man vielleicht sagen, so eine Art Blütezeit erlebte. Damals und bis zur Öffnung des Rundfunks 1983 entstanden landesweit viele Schwarzsender, die das Sendemonopol von SRG und PTT untergruben, indem sie auf UKW eigene Programme verbreiteten. Sie können sich vielleicht auch selbst noch daran erinnern oder sogar sicher, ich kann es nicht, ich bin zu jung, aber eben viele dieser Sendungen sind bis heute erhalten und ich werde deshalb im Folgenden immer wieder mal so ein paar Schnipsel daraus abspielen. Kurz vorweg, die Radiopiraterie war ein vielgestaltiges Phänomen und es gibt viele spannende Geschichten, die man erzählen könnte. Ich habe in meiner Masterarbeit die Radiopiraterie im Raum Zürich untersucht und folge heute Abend vor allem einem Zürcher Sender namens Schwarze Katz. Das soll aber nicht heißen, dass andere Sender wie zum Beispiel die Wellenhexen weniger wichtig gewesen wären. Wir haben einfach auch nicht so viel Zeit. Radio Schwarze Katz ging am 6.09.1978 zum ersten Mal on air und diese Sendung hatten also Jugendliche vom Jugendhaus Schindlergut gestaltet. Das Shigu war damals ein wichtiger sozialer, kultureller Freiraum in Zürich, wo, wie wir wissen, die städtischen Kulturgelder vorwiegend in die großen Institutionen flossen. Aber eben nicht nur in der Stadt, auch im Äther fehlte es damals an alternativen kulturellen Angeboten. Dort besaß die SRG als einzige Rundfunkanstalt im Land eine Programmkonzession und damit das Monopol auf die Massenmedien, Fernsehen und Radio. Und als öffentlich-rechtliche Anstalt setzte sie Themenschwerpunkte, sie sendete Musikprogramme, übertrug Gottesdienste, produzierte Hörspiele und prägte so das kulturelle Leben der Schweiz mit.
Schweizerischer Landessender Büro Münster.
Die SRG gibt es seit 1931 und dieses Rundfunkmodell blieb jahrzehntelang relativ unhinterfragt. Aber in den 70er Jahren kam dann von verschiedenen Seiten Kritik daran auf. Von rechts warf man der SRG Linkslastigkeit vor, während man von links Strukturreformen innerhalb des Betriebs forderte und gleichzeitig wichen immer mehr Hörerinnen, die waren unzufrieden mit den Radioprogrammen der SRG und sie wichen auf Pop- und Rocksender aus dem benachbarten Ausland aus, die sie empfangen konnten. Und so hinterfragte man die SRG, das Monopol und man forderte eine Öffnung des Rundfunks für private Anbieter. Und beim Bund gingen damals die ersten Konzessionsgesuche ein von privater Seite. Zeitgleich machten technische Entwicklungen den Bau von UKW-Sendern für Privatpersonen erschwinglich. Das heißt, wer über das notwendige technische Wissen verfügte, konnte mit überschaubarem Aufwand eigene Radioprogramme verbreiten. In Zürich und Genf tauchten Mitte der 70er Jahre dann die ersten Piratensender auf, die mit selbstgebastelten oder aus Italien importierten UKW-Sendern auf Sendung gingen, im Frequenzbereich über 100 MHz, der offiziell für Kriegszwecke freigehalten wurde, fanden sie einen leeren Raum vor, den sie beliebig bespielen konnten und so kam Bewegung in die Rundfunklandschaft. Und das klang dann ungefähr so.
Radio Schwarze Katz zwischen 99 und 104 MHz.
Radio Isesabi.
Radio della Seda Ferro.
Radio Isesabi. Intensiv. Super.
Immer,
sind wir da. Gegen jede Unterdrückung, gegen die Wellenhexen.
eine Sendung vom Handradio. Eine Sendung vom Handradio. Abstellen, ne?
Schreiben wir ab. Medienpolitisch markierte diese Zeit, wie es der Historiker Thomas Schneider formuliert, eine Phase der Orientierungskrise. Das Sendemonopol der SRG stand auf tönernen Füßen, weil das Rundfunkwesen in der Schweiz damals verfassungsrechtlich nicht geregelt war. 1976 scheiterte ein entsprechender Verfassungsartikel vor Volk und Ständen, was in den Kommentarspalten der großen Tageszeitungen vor allem der zunehmenden Skepsis gegen neue staatliche Vorschriften zugeschrieben wurde. Und vor diesem Hintergrund begann dann die Suche nach einer neuen Rundfunkordnung. Und anders als heute stand die Existenzberechtigung der gebührenfinanzierten SRG nicht wirklich zur Diskussion, aber es waren trotzdem große Fragen, die im Rahmen standen. Also wie viel mediale Vielfalt braucht eine Demokratie? Wer soll diese Vielfalt garantieren? Der Staat? Der Markt? Wer hat ein Recht auf die Verbreitung von politischen Inhalten und wem gehört die Kultur? Und die Antworten der Piratinnen und Piraten auf diese Fragen, die hörten sich mitunter sehr verschieden an. Also manche der Sender, die damals entstanden, die kamen wie Radio Schwarze Katz aus dem linksalternativen Milieu oder aus dem Umfeld der Frauenbewegung. Andere nutzten das Medium für die Verbreitung von antikommunistischen Tiraden, zum Beispiel Rolf Gautschi. Das war ein absoluter Radiofanatiker und die Stimme hinter Radio City.
Also seit international Schimpfwortverein 89, 57 Stelterbach. Liebe Hörer und Hörer, und jetzt ein Kommentar von dieser Woche. Eine alte, neue ausgebrochene Krankheit grassiert auf der ganzen Welt. Viel schlimmer als Tollwut, nämlich die sowjetische Vampiritis. Die sowjetische Vampiritis ist eine fast unheilbare Seuche, die fast alle Länder heimsuchen wird, sofern man sie nicht kann bekämpfen. Gegen diese Seuche hilft Nummer 1 eine Radikalkur und eine Gegenimpfung.
Wieder andere Piraten verstanden sich selbst als unpolitisch, sie störten sich aber, wie sich ein ehemaliger Pirat erinnert, am Gejodel und Gefrunz und Gebatt des Schweizer Radios und sie sendeten vorwiegend Musik. Ein Beispiel ist Radio Jasmin, das war eins der aktivsten Piratenradios. Insgesamt sendete es vermutlich zwischen 400 und 500 Stunden innerhalb von etwa 4 Jahren. Davon ist leider nur ein Bruchteil erhalten.
Guten Abend miteinander, recht herzlich willkommen auf der Welle von Radio Jasmin am unpolitischen Stereosender für die Region Zürich. Gegen wenige für alle anderen.
Das Logo lässt schon ein bisschen erkennen, gegen wen oder gegen wenige. Aber so verschieden diese Sender auch waren und klangen, hatten sie doch eine Gemeinsamkeit. Die Piratinnen und Piraten fühlten sich von dem Programm der SRG nicht repräsentiert und sie wollten mit ihren eigenen politischen und musikalischen Inhalten das Monopol brechen. Und damit stießen sie auf Anklang. Viele junge Menschen waren begeistert von diesen illegalen Sendern, die eine frische, freche Alternative boten zum flauen Radio DRS. Und vor allem Sender wie Radio Jasmin oder Radio City, die viel Musik brachten, die wurden mit Fanpost wirklich geradezu überflutet. Richtig Fahrt auf nahm die Radiopiraterie schließlich mit einem Verbot im Juli 1977, untersagte der Bund den privaten drahtlosen Rundfunk per Verordnung mit der sogenannten Kabelrundfunkverordnung, kurz KRFVO. Und die KRFVO entstand eigentlich aus diesem Scherbenhaufen, vor dem die Rundfunkpolitik nach der Ablehnung des Verfassungsartikels im Jahr zuvor stand. In gewissem Sinne kann man vielleicht sagen, war sie eine Notlösung. Das in der Verordnung festgeschriebene UKW-Verbot sollte verhindern, dass die immer zahlreicheren Piratensender und die privaten Konzessionsgesuche Fakten schaffen konnten, bevor man sich auf eine neue oder überhaupt auf eine verfassungsrechtliche Grundlage für das Rundfunkwesen geeinigt hatte. Aber gerade weil sie den legalen Weg zu einer UKW-Konzession für Private versperrte, bescherte sie der Piratenszene, wie sich Piratinnen der Schwarzen Katz später erinnerten, einen kräftigen Zuwachs. Auch Radio Schwarze Katz entstand nach Inkrafttreten dieser KRFVO und in einem Flugblatt deklarierte es sich noch vor der Ausstrahlung seiner ersten Sendung an diesem Sechseläuten als einer der Sender, der am Rundfunkmonopol kratzt. Diese Verordnung, die KRVO, war restriktiv angelegt und aus Sicht der PiratInnen untermauerte sie deshalb monopolistische Tendenzen im Medienbereich, die linke KritikerInnen schon seit Jahren beklagten. Also die Schweizer Presselandschaft, die seit Mitte der 60er Jahre einen Konzentrationsprozess durchläuft. Kleinere Publikationen gingen ein, während durch Fusion mehrere regionale Pressemonopole entstanden. Ein Zeitungssterben also, und von diesem Zeitungssterben profitierten vor allem die großen Medienkonzerne. Der linke Publizist Max Schmid beklagte deshalb ein Missverhältnis in der gepriesenen Vielfalt. Und aus linker Perspektive krankte diese Vielfalt zusätzlich daran, dass die große Mehrheit der Presseorgane bürgerlich orientiert war. Und das zeigte sich besonders schmerzhaft, als die AZ einging. Und das war eine Lücke, die neue linke Medienprojekte dann zu füllen versuchten. Und so gründete 1975 der Zürcher Verein Leserkampf Telefonzeitung. Und aus dieser gleichen Gruppe entstand im Frühling 1977 dann das alternative Lokalradio, das ALR. Das ALR war ein medienpolitischer Verein, der ein unkommerzielles und einfach zugängliches Hörerinnenradio projektierte und der bald ein entsprechendes Konzessionsgesuch stellte. Dieses Gesuch scheiterte dann aber an der zu dieser Zeit erlassenen KRVO. Und weil das ALR davon ausging, dass nach Ablauf der KRVO Anfang der 80er Jahre dann Konzessionen vergeben werden würden, ließ es sich als Stiftung eintragen und er setzte seine Arbeit auf institutioneller Ebene fort, und dafür wurde es von Radio Schwarze Katz kritisiert.
Es gibt ja in Zürich so einen Verein, das Alternative Lokalradio, wo man versucht, auf legalem Weg eine Konzession überzukommen zur Verbreitung von Radioprogrammen. Und ich weiss von denen, dass sie einen unheimlichen Paragraphen Streit schon haben mit der PTT und einen regen Briefwechsel, ob jetzt welcher Paragraph zuständig ist für ihre Situation. Und ich glaube, vielleicht ist es wirklich so, dass sie irgendwann in ferner Zukunft eine Konzession bekommen. Aber das stützt unsere Bewegung und unsere Kämpfe da nicht. Und also bezogen auf uns, ist ja die Situation im Effekt so, dass sie sendet und wir senden.
Harte Worte. Die Piratinnen und Piraten der Schwarzen Katz sahen im billigen und mobilen UKW-Radio ein großes demokratisches Potenzial, und sie erklärten Radio Schwarze Katz, auch das ist ein Zitat, zum Sender für alle, wo im Staatsradio nichts sagen dürfen, weil sie als zu wenig wichtig angeschaut werden oder weil sie keine Interessensvertreter hinter sich haben. Und um ihr Selbstverständnis theoretisch zu begründen, bezogen sie sich auf Brechts Radiotheorie.
Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur zu hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren.
Bert Bracht, 1932.
Bis jetzt sind wir im besten Fall Hörer gewesen. Mit dem Knopf zum An- und Abstellen haben wir schon das Gefühl von Entscheidungsfreiheit. Wir wollen aber beweisen, dass Radio von den gleichen Leuten gemacht werden kann, die zuhören. Wir brauchen nicht irgendwelche Vertreter und andere wohlmeinende Zeitgenossen, um uns unsere Bedürfnisse zu erklären lassen. Wir müssen uns selber im Klaren werden, was wir wollen, was wir können und was wir mit diesen neuen und alten elektronischen und anderen Medien anfangen sollen.
Da haben wir natürlich nicht alle die gleiche Meinung. Wir haben auch kein spezielles Programm oder Richtlinie. Aber in zwei Sachen sind wir uns doch ziemlich einig. Die Schwarze Katz versteht sich als ein Bestandteil von der linken Infrastruktur. Das heisst für uns, wir versuchen das Medium Radio in der linken Bewegung zu brauchen. Wir meinen auch, dass ein Sendernetz, das funktioniert, für die Linke so notwendig ist wie unsere eigene Presse und uns so nützlich ist wie ein Megafon.
Radio Schwarze Katz verstand sich also als Teil einer Infrastruktur, als Plattform für gegenkulturelle Anliegen, und deshalb rief es seine Hörerinnen und Hörer dazu auf, eigene Beiträge auf Kassette aufzunehmen und die dann den PiratInnen zu übermitteln. So entstand auch die erste, die Sechsterleuten-Sendung von den Jugendlichen im Schindlergut, die ich am Anfang erwähnt habe, von der ist aber leider keine Aufnahme erhalten geblieben. Aber jedenfalls bedingte dieses Selbstverständnis eine gewisse Offenheit, und Radio Schwarze Katz war nicht nur thematisch, sondern auch personell sehr, sehr breit, sehr divers aufgestellt. Die Altersspanne bewegte sich so zwischen 20 und 50 Jahren. Manche der PiratInnen waren in der Anti-Atomkraftbewegung politisiert worden, es waren aber auch standhafte Gewerkschafter und progressive Sozialdemokraten dabei. So formuliert es ein ehemaliger Pirat, mit dem ich geredet habe, und der selbst, wie er sagt, eher aus der anarchistischen Ecke kam. Auch die Einstellungen zur Illegalität gingen auseinander. Manche der PiratInnen sahen sie angesichts der KrFVO als notwendiges, aber vorübergehendes Übel an, und sie strebten wie das ALR längerfristig eine Konzession an, während andere an der uneingeschränkten Rede-, Programm- und Aktionsfreiheit festhalten wollten, die nur die Illegalität ihnen ermöglichte. Im Lauf der Zeit begann sich das Selbstverständnis und die Sendepraktiken von Radio Schwarze Katz zu ändern. Das lag teils an der PTT, die als Verwalterin des Funkraums für die Bestrafung von Schwarzsendern zuständig war und die die Piratin mit teils wirklich massivem Aufwand verfolgte. Also der Höhepunkt war eine Aktion mit 2 Helikoptern, 4 Fahrzeugen und Dutzenden Beamten. Schwarzsender in freiem Gelände ortete die PTT mit Hilfe von Funkpeilgeräten. Und mit der Zeit verlegte sich die Behörde aber zunehmend auch auf Stören, und sie installierte mehrere teils automatisierte Störsender, mit denen sie die Funksignale der Piratensender innerhalb Sekunden mit einem Rauschen überlagern konnte. Und es wurde immer schwieriger zu senden. Bald störte die PTT die Sendungen von Radio Schwarze Katz so massiv, dass die Schwarze Katz ihre regelmäßigen Sendungen aufgab. Und darüber berichtete einer der Piraten dem Westschweizer Fernsehmagazin Del Gell, das im September 1979 eine halbstündige Reportage über die Radiopiraterie in der Schweiz ausstrahlte.
Subversif et intensif. D'abord, c'était un slogan, mais naturellement subversif. Qu'on aimait clandestinement, sans concession, ça c'est une manifestation contre l'État qui est en train de glisser dans une direction techno-totalitaire, et qu'on utilise un moyen technique pour exprimer cette indépendance. Je crois que ça, c'est une forme de... C'est ça, c'est subversif.
Die Schwarze Katz sah den Staat also zunehmend in eine technototalitäre Richtung abgleiten, und dieser Tendenz durch die illegale Aneignung von Technologie zu begegnen, verstanden die Piratinnen als Protest gegen den Staat. Und in dieser Staatskritik wird ein latentes Unbehagen in der Kultur spürbar. Das hat der Historiker Jakob Tanner damals so als Zeitzeuge beschrieben. Und diese Kultur, stellte Tanner damals fest, stehe im Zeichen, Zitat, bürokratischer Zentralisation, unüberschaubarer Großorganisation und technokratischer Sachzwänge. Das heißt, das wissen Sie besser als ich stelle es mir immer so vor, Zürich als biedere, zugeknöpfte Stadt auf der einen Seite und auf der anderen Seite die ausufernde staatsschützerische Tätigkeit der Behörden, deren tatsächliches Ausmaß ja dann Jahre später bekannt wurde im Rahmen der Fischen-Affäre, die bedeutete, dass viele Linke mit einer großen staatlichen Repression konfrontiert waren, und dass diese Umstände mitunter lähmend waren, das ist in den erhaltenen Sendungen von Radio Schwarze Katz mitunter gut hörbar, zum Beispiel hier.
Ich hatte sehr viele Leute gehabt, und die stehen und sitzen alle rum mit hängenden Köpfen und sagen, wie schlecht es ihnen geht, dass sie von Berufsverbot bedroht sind, dass sie ihre Meinung nicht äußern können. Und ich hatte einfach das Gefühl gehabt, wenn schon so viele Leute da sind, und das sind ja recht viele, warum fragt man sich nicht einmal, was machen wir, was können wir jetzt machen? Warum sagt man dauernd, da ist ein grosser Eisberg und wird immer grösser und das Klima ist frostig? Und warum sagt man nicht, was machen wir jetzt?
In dieser Zeit, in dieser kulturellen Eiszeit fing es in Zürich an zu brodeln. Zunächst waren es die Jugendlichen des Schigu, des Schindlerguts, die sich auflehnten. Bald nach der Sechseläuten-Sendung von Radio Schwarze Katz besetzten sie das Jugendzentrum, dem die Schließung drohte. Im Schigu stellte wenige Jahre später der Soziologe Hans-Peter Kriesi fest, sei damals eine, Zitat, neue anarchistische Protestjugend geboren worden, deren Protest kein im engen Sinne politischer gewesen sei, sondern ein kultureller, der sich auf die aufgezwungenen Lebensformen ganz allgemein bezog. Und auch die PiratInnen der Schwarzen Katz erkannten, dass im Schigu etwas in Bewegung gekommen war, und sie erkannten, dass der Musik in diesem Kontext eine wichtige Rolle zukam, aber es war eine Rolle, die sie noch nicht so richtig einordnen konnten, und in einer Sendung kündeten sie deshalb an, sich mit dem Thema Punk auseinanderzusetzen.
Wenn wir nicht konkrete Möglichkeiten aufzeigen, was man gegen den Scheissdreck muss machen, wo wir alle drinstecken, und nur noch imstande sind, darüber zu klagen, verlieren wir auch die Verbindung mit der neuen Jugend, oder noch schlimmer, man findet sie gar nie. Wenn man gesehen hat, wie die linken Rock-Opas dieser Punk-Gruppe, die wir jetzt hören, verständnislos gegenübergestanden sind, dann denkt man zurück an unsere Situation in den 60er Jahren, wo man der Musik, die wir gehört haben, genauso verständnislos gegenübergestanden ist.
Das ist ein Ausdruck von der Situation dieser Jugendlichen. Und es ist ja nicht zufällig, dass beispielsweise die, die heute um ein autonomes Jugendzentrum kämpfen, die Schigu-Leute, in dieser Punk-Bewegung hineinstehen. Und ich finde, wenn man die Bewegung ernst nimmt, dann muss man sich auch mit der Musik auseinandersetzen.
Von wann ist jetzt das?
1978.
1978.
Ja. Musikkritiker Benedetto Vigne beschreibt die Zürcher Punkbewegung heute als einen Seismographen, der die Zürcher Jugendunruhen musikalisch vorweggenommen habe. Und tatsächlich lässt sich von den Punkfans im Schigu eine mehr oder weniger direkte Linie zu den Unruhen ziehen. Aus dem Schigu-Umfeld ging nämlich die Gruppe Rock als Revolte hervor, die unter anderem mit Unterstützung von Radio Schwarze Katz dazu aufrief, die Konzerte kommerzieller Veranstalter zu stürmen. Und viele Jugendliche, die sich für Musik begeisterten, aber sonst eigentlich bislang unpolitisch gewesen waren, wurden über diese Konzerte politisiert. Das Mobilisierungspotenzial von Musik zeigte sich auch im Dezember 1979 an der großen Demo gegen die Schließung von Radio 24, das mit einem potenten UKW-Sender, Sie wissen es, aus Italien nach Zürich sendete, und das Roger Schawinski damals noch sehr geschickt als Anti-Establishment inszenierte. Diese Gruppe Rock als Revolte war also eine wichtige mobilisierende Kraft in der Szene. Und im gleichen Jahr, in dem Radio 24 auf Sendung ging, gründeten auch einige seiner Mitglieder, also einige der Mitglieder von Rock als Revolte, unter dem Namen Banana ein eigenes Piratenradio, und im Mai 1980 lud Radio Banana auf Sendung zu einem unvergesslichen Opernabend.
Also am 8. Juni findet ja die ominöse Abstimmung über den 60 Millionen Kredit von Opera Mustang ab. Uns interessiert die Abstimmung nicht gross, denn wir wissen, dass wenn wir etwas wollen, dann müssen wir kämpfen drum. Und es geht nicht mit Abstimmungen. Der Kampf ist weitergegangen nach Schigu, Ratschmiede und was alles gehört in der Roten Fabrik mit diesen zwei Festern, wo jene 100 Leute sind und gezeigt haben, dass sie interessiert sind und sich einsetzen für Freiräume. Und es geht weiter jetzt am 30. Mai vor dem Opernhaus, das heisst auf der 16-Leute-Wiese um 6:30 mit einer Grossdemo. Und das Flugi, das da dazu im Umlauf ist, steht drauf: Dies ist eine Einladung zu einem unvergesslichen Opernabend. Und es hat da ein paar Vorschläge drauf, was man alles mitnehmen kann an die Demo. Das sind also Bier, Gras, Wasserpistolen, Punk, Shit, Konfetti, Halstücher, Freaksäcke, Parfüm, WC-Papierrollen, Transparent, Brüllen, Musikinstrument, Wein, Megafon, Schminke und so weiter und so fort. In dieser Demo geht es einfach darum, dass man zeigt, dass man mit der Verteilung, mit der ungerechten Verteilung von der städtischen Kulturausgaben nicht einverstanden sind und dass man dort etwas machen wollen. Die Demo findet also am 30. Mai, das ist am nächsten Freitag, um 6:30 auf der 6-Leute-Wiese statt, am Bellevue. Kommt also alle an die Demo und lasst euch etwas einfallen, ein bisschen Fantasie und so, und dann wird es sicher eine lustige Angelegenheit.
Ja, Sie wissen, wie es dann weiterging. Der 30. Mai wurde wirklich ziemlich unvergesslich. Die Zürcher Jugendunruhen begannen mit diesem Opernhauskrawall und mit diesen Unruhen veränderte sich auch der Charakter der Radiopiraterie. Die Piratinnen und Piraten der Schwarzen Katz gaben das Senden als Schwarze Katz auf, um den jungen Bewegten Platz zu machen, den sie ihr technisches Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Sendeanlagen zur Verfügung stellten. Es gab da auch wichtige personelle Kontinuitäten, aber nicht nur personell, sondern auch in der Nutzung änderte sich die Radiopiraterie in dieser Zeit. Die bewegten Piratinnen fingen ihre Sender jetzt vermehrt auch taktisch zu nutzen an, zum Beispiel überlagerten sie so quasi als elektronische Flugblätter die Frequenz von Radio 24 für kurze Ankündigungen. So ließen sich kurzfristig und mit wenig Aufwand relativ viele Menschen erreichen. Hier gibt es ein schönes Beispiel, auch wieder von Radio Banana.
Das ist Radio Flair. Das ist Banana auf der Flucht, auf der Flucht. Wir machen die Verbindung über das Pingspest auf der Moment. Es ist knapp, Blut ist total knapp. Radio Banana geht immer noch, wir sind da.
Ich weiß nicht, wie echt das ist. Außerdem fingen die Piratinnen an, Radios an die Demos mitzunehmen. Und während diesen Demos hörten dann in Dachstecken versteckte Piratinnen mithilfe von Funkscannern den Polizeifunk ab und die Informationen, an die sie so gelangten, die verbreiteten sie dann unter ständig wechselnden Namen, wie zum Beispiel Radio Packeis, laufend weiter. Oder sie sendeten die Funksprüche direkt in den Äther, wie hier zu hören ist.
Von hier nach her, ein Doppel-Bolder-Angriff von der Bergstation her, mit Molotow-Cocktails. Im Dach von der Brennstuhl, jemand hat wenigstens alles an der Luft. Das verstanden, von hier her, vom Berg her, Molotow-Cocktail gerührt wurde. Antworten.
Die Presse griff solche Meldungen auf und so begann sich auch die öffentliche Wahrnehmung der Piratensender zu verändern. Also die SVP bezeichnete Sender wie Radio Packeis in einem Kommuniqué als eigentliche Kriegssender und auch die NZZ stellte fest, dass die Radiopiraterie mit den Jugendkrawallen, Zitat, eine sehr bedenkliche Dimension angenommen habe, dass nämlich die Wende zur kriminellen Agitation vollzogen worden sei. Diese neue Außenwahrnehmung veränderte wiederum die Piratenszene selbst. In den Anfangsjahren, in der ganz frühen Zeit der Zürcher Radiopiraterie, hatten illegale Musikradios, die sich mehrheitlich als unpolitisch verstanden, und linke Politradios wie die Schwarze Katz punktuell zusammengespannt. Es sind Frequenzabsprachen dokumentiert. Einmal gab es sogar eine gemeinsame Sendung zum Thema Illegalität, die leider nicht überliefert ist, aber das war nach dem Opernhauskrawall wirklich endgültig vorbei. Um sich von den linken Piraten-Politradios abzugrenzen, begannen sich die Musiksender jetzt als Privatsender zu bezeichnen. Und Ende 1980 gründeten drei ehemalige Piraten den medienpolitischen Verein FRCH. Das war ein Akronym für Free Radio Switzerland. Und der FRCH verstand sich als Dachorganisation dieser Privatsender. Und auf seinem Höhepunkt vertrat er über 100 Passiv- und 54 Aktivmitglieder, von denen die meisten mehr oder weniger aktive Piratensender waren. Außerdem gab er eine eigene Zeitschrift heraus, das FM, das Sie hier sehen. Und ich lasse es einem der Piraten gleich selbst vorstellen.
Dann möchte ich weiter über FM Nummer 7 berichten. Es ist am 15.02.82 erschienen, kostet 2 Franken wie immer und hat allerlei Themen, zum Beispiel Musik, Radio Jamaica, hat auch noch UKW Sender, Bauarbeitung 3. Dann ein Bericht vom Radio City Schottfahrt. Von der letzten FM-Umfrage. Wie immer ist auch eine Liste dabei von allen Stationen, die im RKCH Mitglied sind, mit ihren Sendezeiten, der Frequenz und wie vielmal sie pro Woche oder pro Monat erscheinen.
Es geht noch weiter mit Plattenvorstellungen und so, aber das gibt mal so eine grobe Idee. Auf einer institutionellen Ebene setzte sich der FRCH für eine marktorientierte Öffnung des Rundfunks ein, also für eine Zulassung von werbefinanzierten Privatstationen, und damit schaltete sich der Verein in die laufende medienpolitische Diskussion ein, die sich damals Anfang der 80er Jahre um eine große Frage drehte, nämlich Kommerz auf Megahertz, ja oder nein? Aus Sorge um die Presse hat ein kommerzieller, werbefinanzierter Rundfunk lange als undenkbar gegolten, weil was, wenn zu viele Werbegelder ans Radio abwanderten? Dann war aber 1979 Roger Schawinski auf den Plan getreten und er hatte neuen Schwung in diese ganze Frage gebracht. Und als er mit Radio 24 auf Sendung ging, das als kommerzieller Sender auch Werbeeinnahmen einstrich, drohten die Zürcher Großverlage damit, eigene Radioprojekte aufzubauen, falls Schawinski nicht aufgehalten würde. Und in dieser Zeit begann man sich in bürgerlichen Kreisen jetzt für eine beschränkte Radiowerbung auszusprechen. Die Linke hielt weiterhin dagegen. Es war eine Grundsatzfrage, die hier ausdiskutiert wurde. Die Medienjournalisten Jörg Frischknecht und Walo von Büren stellten damals fest, dass UKW zu einem medienpolitischen Experimentierfeld geworden sei, auf dem stellvertretend für technische Neuerungen wie Bildschirmtext, Kabel- oder Satellitenrundfunk ausgehandelt wurde, Zitat, wie viel die private Wirtschaft und wie viel der Staat zu sagen haben sollen. Und der FRCH setzte sich als Verein für eine kostendeckende Werbung ein. Ein werbefreies Lokalradio neben dem SRG-Programm verurteilte er als Scheinlösung. Er wollte aber auch verhindern, dass ein paar wenige finanzstarke Player die Radiolandschaft dominieren würden. Gleichzeitig sprach er sich auch für eine Deregulierung aus. Bis auf ein Rahmengesetz sollten den zukünftigen Privatsendern keine Vorschriften gemacht werden. Und die Sendervielfalt, sagte der FRCH, werde sich in Zukunft durch das Leistungsprinzip selbst regulieren. Laut dem FRCH sollte also nicht der Staat, sondern der Markt die Vielfalt im Rundfunkwesen garantieren, und diese Ansicht war auch mit einer grundlegend staatskritischen Haltung verbunden, die ganz wesentlich mit den Aktivitäten der PTT zusammenhing. Wie die Piratin der Schwarzen Katz hatten nämlich auch die Mitglieder des Vereins mit der Behörde zu kämpfen. Im FM ist zum Beispiel von Ostblock-Methoden die Rede, und insbesondere, dass die PTT als staatliche Behörde die Signale der Piratensender mit einem Störsignal überlagerte, empfand der FRCH als antidemokratisch. Manche der Musikpiraten fingen an, die PTT als Staat im Staat und die öffentlich-rechtliche SRG als Staatsradio zu verunglimpfen. Und auch der damalige Vereinspräsident des FRCH, der sagt heute, dass seine damaligen Erfahrungen mit der PTT seinen Blick auf den Staat grundlegend verändert hätten. Er sei zunächst eigentlich unpolitisch gewesen, habe sich dann aber dem Slogan »Mehr Freiheit, weniger Staat«, mit dem die FDP damals neuerdings zu den Wahlen antrat, dem habe er sich aufgrund seiner Erfahrungen mit der PTT vollumfänglich angeschlossen und habe sich in der Folge ziemlich stark der FDP zugewendet. Der FRCH, der scheiterte schließlich an seinem Vorhaben, weil sich die meisten seiner Mitglieder mehr für das Katz-und-Maus-Spiel mit der PTT interessierten als für konkrete medienpolitische Arbeit, und er löste sich 1982 auf. Im gleichen Jahr erließ der Bund die sogenannte Rundfunkversuchsverordnung, kurz RVO, die per 1. November 1983 die KRFVO ersetzte und die den... Erinnern Sie sich an KRFVO?
Nein, aber die unsägliche Kürzel.
Ja, ich weiß, das wird ein bisschen...
Die neue ist immerhin ein Fortschritt, oder? Es ist kürzer.
Es ist kürzer geworden. Ja, und damit ist es auch schon fast fertig. Mit der RVO wurde der Rundfunk geöffnet für private Stationen, und in Zürich bekam Schawinskis Radio 24 eine Sendebewilligung, das Verlegerradio Z, das heute Energy heißt, und Radio Lura, das aus dem ALR hervorgegangen war. Als sich die Öffnung des Rundfunks abzeichnete, brachten ehemalige PiratInnen von Radio Schwarze Katz unter anderem ihr Praxiswissen beim Aufbau von Radio LoRa ein, und LoRa war in seinen Anfangsjahren dann auch eine Art Auffangbecken für die ehemaligen PiratInnen, aber abgesehen von Gruppierungen wie dem ALR waren es vor allem bürgerliche Kräfte, die sich in diesen ersten Anfangsjahren in die Ausgestaltung der Schweizer Rundfunklandschaft einbrachten. Zum Beispiel erhielt in Basel-Land mit dem Piratensender Andromeda ein ehemaliges Mitglied des FRCH als Radio Raurach eine Konzession. Radio Raurach wurde inzwischen ein paar Mal weiterverkauft und inzwischen heißt es Energy Basel. Die Linksparteien wehrten sich angesichts der in der RVO festgeschriebenen Werbeerlaubnis bis zuletzt gegen eine Öffnung des Rundfunks und verschliefen so die Chance, Einfluss auf die Neugestaltung des Radiowesens zu nehmen, und mit nennenswerten Ausnahmen wie Radio LoRa, das bis heute als werbefreies und offen zugängliches Gemeinschaftsradio ein diverses Programm in die Region Zürich sendet, setzen sich in den Jahren nach der Öffnung deshalb mehrheitlich kommerzielle Interessen durch. Und diese Entwicklung lässt sich in eine umfassendere Liberalisierungstendenz einordnen, die sich ab den 1970er Jahren auch auf andere staatliche Monopole auswirkte. Der öffentliche Sektor geriet damals zunehmend in die Defensive, während Forderungen nach Liberalisierung und Deregulierung immer lauter wurden. Das heißt, hier fand eine Verschiebung statt, nachdem beim Service Public lange die Idee eines sozialen und territorialen Zusammenhalts im Zentrum gestanden hatte, rückte jetzt zunehmend das Individuum mit seinen Bedürfnissen als Konsument oder Konsumentin in den Vordergrund. Und ich finde, wenn man sich heute so durch die Frequenzen dreht, dann hört man die Auswirkungen dieser Verschiebung auch ein bisschen, weil viele Sender vor allem mehrheitstaugliche Hits und Soft News bringen. In gewissem Sinne hat die Kommerzialisierung des Rundfunks wieder neue akustische Monokulturen hervorgebracht, und gerade deswegen lohnt es sich vielleicht, sich auf die Radiopiratinnen und Piraten zurückzubesinnen, weil sie auf eine Demokratisierung des Kulturverständnisses aus waren und damit ein vielgestaltiges und lustvolles Phänomen schufen. Das hat übrigens auch Moritz Leuenberger gesagt. Damals, als er Bundesrat war, als Infrastrukturminister, er verteilte damals 2008 die Konzessionen, die bis heute gelten, und erhielt zu diesem Anlass am jährlichen Treffen der Schweizer Radiobranche eine Ansprache, und er schloss seine Rede mit den Worten: Ich wünsche mir den frischen, flexiblen und frechen Geist der Piratenzeit zurück. Und damit schließe ich.
Gibt es irgendwelche annähernden Zahlen von Hörreichweiten?
Nein.
Gibt's gar nicht.
Also ja, doch, es gibt
hin... Damals?
Damals, ja, die Piratenradios.
Ja, klar. Für die Politradios weiß ich von nichts. Für die Musikradios, also wenn man das so einteilen will, wie zum Beispiel eben Radio Jasmin, gibt es Hinweise auf... Radio Jasmin hatte, glaube ich, 3 Personen, die nur für die Beantwortung von Hörerinnenpost zuständig waren. Radio City... Aber das sind alles Selbstzeugnisse, oder? Rolf Gaci von Radio City sagt an einer Stelle, er bekäme pro Woche 150 Hörerinnenbriefe. Also es gibt so Hinweise, aber es gibt keine Zahlen, die man jetzt das irgendwie belegen würde.
Die waren sich ja alle irgendwie keiner Schuld im rechtlichen Sinne bewusst. Die hatten eine Postadresse, du hast ja noch von diesem Radio Jasmin das Logo gezeigt, da ist irgendwie... Heißt es Wendenthaler Straße 3. Das ging lange Zeit irgendwie so mehr oder weniger öffentlich über die Bühne und niemand hat die irgendwie belangt.
Doch, die wurden schon belangt. Also die waren sich schon auch bewusst natürlich, dass das illegal war. Und viele hatten Postfächer, teils auch viele in Schweden, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Warum Radio Jasmin eine Adresse angeben konnte, das weiß ich nicht.
Ja, das ist zu einer späteren Zeit gewesen. Also
82, oder?
Ja.
Wobei das Logo weiß ich nicht, ob das 82 ist. Aber ja, wäre eine.
Weil in der Frühzeit von Schwarze Katz, ja, da war man aktiv daran zu verhindern, dass es einen Rückschluss gab. Also auch, sagen wir, die höheren Zahlen waren auch davon abhängig, wo gesendet wurde. Ich weiß zum Beispiel an der Eckhardtstraße, oben auf dem Dach, auf der Terrasse, da hatte man einfach einen guten Winkel auf die Stadt und dann hat man sehr viele Leute erreicht. Und das war auch ein sehr guter Platz, weil in dem Haus gab es auf zwei Seiten Balkone und auf dem einen Balkon eben der Stadt zugewendet, da wurde gesendet und auf dem anderen der Straße zugewendet war jemand, der aufpasste, ob der Peilwagen vorbei, von der Post vorbeikam.
Und dann wurde abgestellt. Und dann wurde abgestellt.
Dann hätte, wenn einer gekommen wäre, hätte man abgestellt. Oder?
Das war richtig so eine Jagd, glaube ich, zum Teil.
Ja, ja. Und das war ein, am Anfang, das war ein Game, also
Katzenmaus. Ja, also waren Sie auch dabei?
Ja, also ich habe dort gewohnt. Ja. Ja. Und es ist auch so, dass...
An der Quelle sozusagen.
Ja.
Ist er war der Hörer des Radios.
Die Leute, die, also mit denen ich zu tun hatte, die waren auch nachher gleich dabei beim ARR. Also die haben auch mitgearbeitet bei der Ausarbeitung des Projekts ALR. Also es ging ja um relativ viel Geld dann irgendwann und dann musste auch die Struktur vom Radio erarbeitet werden und dann das wurde dann die, also es gab die Stiftung und die war aufgeteilt in ein ALR-Produkt. Das war dort, wo die Sendungen gemacht werden sollten, das war ja lange Zeit, bevor es die provisorische Konzession gab. Und das andere war ALR Finanz. Die waren dafür zuständig, eben zu organisieren, wie dann der Sender funktionieren sollte und wie mit dem Geld umgegangen wird. Und das war ja lange Zeit, also jetzt ist es bei LoRa nicht mehr so. Da irgendwann haben sich dann die Produktleute durchgesetzt und wurde Produkt und Finanz zusammengelegt. Und das hat ja auch schlimme Folgen gehabt. Also da war LoRa fast Konkurs, weil dann einfach niemand mehr da war, der kontrollierte, wie mit dem Geld umgegangen wird. Der entscheidende Mann war lange Zeit Peter Münger, der sehr intensiv darum gekämpft hat oder dagegen gekämpft hat, dass die Produktleute Zugang zu Geld hatten. Weil das waren ganz andere Leute. Jetzt sind ja bei LoRa so ungefähr 20 Sprachen und da sind Leute dabei, die natürlich keinen Moment überlegen, was mit der, also woher das Geld kommt und was man damit macht. Sondern die hatten damals schon nur das Bedürfnis zu senden und möglichst viel von ihren Interessen durchzubringen. Und das zu kontrollieren, das war eine ganz wichtige Aufgabe. Inzwischen ist LoRa Ja, es ist immer noch sehr politisch, aber es ist doch auch viel mehr Mainstream dabei als damals.
Ja. Diese Trennung oder diese Zusammenarbeit, das ist natürlich ein Thema und ein Problem in jedem selbstverwalteten
Ja, Bereich, ja, klar.
Also,
ja.
Also beispielsweise bei der WOTS war das auch so, oder? Da gab es Phasen, in denen die Redaktion über das Geld verfügt hat und gefunden hat, der Inhalt ist das Zentrale, wir geben das Geld dafür aus. Und dann geriet man auch in finanzielle Schwierigkeiten und dann musste dann jemand kommen, um das ein bisschen in den Griff zu bekommen, aber es darf dann eben auch nicht wieder auf die andere Seite kippen, weil das Zentrale ist ja trotzdem der Inhalt und das andere muss sozusagen dem Inhalt dienen, aber es muss in bestimmten Grenzen vorhanden sein.
Aber wenn die PTT da immer reingefunkt hat, gab es nie Bemühungen, so quasi mit den gleichen Sender von mehreren Stationen auszusenden?
Also es gab einen quasi historischen Moment, als aus dem AJZ gesendet wurde. Das hieß auch Radio Lora, nannte sich auch Radio Lora. Ich kenne mich aber technisch nicht aus, aber das war eine ganz ausgeklügelte Infrastruktur und da gab es verschiedene Sendeorte und jedes Mal, wenn die PTT Punkt A störte, dann konnte man umschalten. Also das gab es schon, ja.
Also gesendet wurde vom Berg, aber es gab mehrere Relaisstationen, von denen das Signal von der Sendung dann weitergeleitet wurde. Nicht, aber es gab so Switch, man musste nur Schalter umlegen und dann ging es von anderswo weiter.
Es gibt auch auf Bild und Ton ein Video, wo dieser ganze Plan abgefilmt wird, falls sich jemand auskennt. Und
ich bin dran, den Nachlass von Christoph Lindemeyer für das Sozialarchiv aufzuschaffen.
Ja.
Was natürlich interessant ist, eine Dimension, wo er hat ja sehr viele Sender produziert. Er war schon Arzt, aber er hat dann sich spezialisiert als Radiopirat und als Spezialist, auch Frequenzspezialist.
Ja.
Und er hat ja die Rucksacksender entwickelt, die er etwa 300-400 Stück produziert hat, wo er auch vertrieben hat, Richtung Süden und an verschiedene Orte. Wo aber, ich muss sagen, der Christoph war unwahrscheinlich diskret gewesen. Also der hat wirklich sich zurückgehalten und hat gewusst, dass er bei gewissen Kunden, also von irgendwelchen Befreiungsbewegungen, da natürlich eine ganz heisse Figur ist und an einem Punkt ist, der schwierig ist. Und so zum Amüsieren, die Rucksacksender, kann man sich einfach vorstellen, also eine Autobatterie im Rucksack, drüber ein Holz, dann nachher ist der kleine Sender, der etwa, die kleinen Sender sind so groß wie eine Zigarettenschachtel und das, was ein bisschen grösser ist, das hat eine größere Leistung. Und dann hat der Typ im Rucksack eine Antenne, die oben rausgeht, damit sich ein bisschen weiter senden kann. In der linken Hand hat er ein Kassettenapparat von damals und in der rechten Hand das Mikrofon, wenn er kommentieren will. Und dann ist das so im Rhythmus von 15 Minuten, eine halbe Stunde, hat man sich abgelöst mit verschiedenen Rucksack-Sendestationen, die also gewusst haben, von dem Moment an, die haben alle das gleiche Programm gehabt, aber von dem Moment an muss man von einem anderen Ort senden, weil man gewusst hat, dass PTT anfängt zu peilen.
Und das haben auch am Anfang die Wellenhexen, die haben das auch gemacht. Die haben aber nicht so einen Rucksacksender gehabt, sondern die haben noch schwereres Gerät gehabt, die haben aus freiem Gelände gesendet, aber auch die haben zwei Equipen gehabt und sind an zwei verschiedene Orte, damit sie können switchen.
Also ja, die Rucksacksender, das ist also aus dem ersten Sender von ihm rausgegangen, oder? Das ist nachher also nicht kommerziell, sondern ist, wie du gesagt hast, er war ein Unternehmen, der in ganz Lateinamerika sind die Sender vertrieben worden, oder?
ich nehme alle sachdienlichen Informationen entgegen, weil es ist sehr schwierig, da wirklich Fakten zu erfahren. Ich habe während mehreren Jahren an der Gasometerstrasse mit dem Christoph gelebt.
Ja.
Und ich muss einfach sagen, er ist auch wirklich sehr diskret gewesen.
Ja.
Und hat sich da sehr gut geschützt eigentlich.
Also das heisst, es gibt einen Nachlass, gibt es nicht irgendwie ein Dokument, wo man sagt, mit wem er zusammen geschafft hat?
Doch, doch, es gibt Spuren natürlich, selbstverständlich. Projekt. Ich habe mit ein paar Personen ein Interview gemacht, wo ein Sender nach Warschau transportiert hat. Okay. Ich habe eine Sendung gefunden im Nachlass, wo der ANC, der ja in Kontakt war, auch mit dem Christoph, wo der ANC sozusagen ein Referenzband geschickt hat, weil, um ein bisschen Eindruck zu geben, wie die ihre Sendung sind und wie die tönen. Und so weiter. Aber es gibt zum Beispiel Richtung Lateinamerika. Da gibt es ein paar Pisten, aber wenn ihr etwas wisst darüber, ich nehme das gerne entgegen. Ja.
Hat dann PTT seinerzeit auch können Sender beschlagnahmen oder?
Ja, das habe ich schon.
Nicht nur stören
sie haben die Funktion bringen,
sondern auch.
Teils haben sie verwischt, manchmal haben sie nicht verwischt, manchmal haben sie nur noch das Material gefunden, zum Beispiel bei den Wellenhexen war das so.
Ja.
Aber der Gauci, der hat sich wirklich finanziell komplett ruiniert. Der hat auch seine eigenen Sender gebaut und die dann innerhalb von so dieser Musikpiraten-Bubble vertrieben, für, ich glaube, relativ viel Geld auch. Und der hat aber, glaube ich, 15 Mal oder so hat der seine Sendeanlagen verloren.
Also PTT hat nicht ein privates Piratenradio verfolgt. Die haben alles verfolgt und gepeilt, was irgendwie Frequenzen gestört hat. Das ging bis zum Babyphone, die auf die falsche Frequenz gesendet haben. Und sie haben vorher, dass also PTT am Schluss im Kinderzimmer gestanden ist, das Babyphone beschlagnahmt hat.
Es gibt ein Dossier im Staatsarchiv und dort hat es wirklich so Zeug drin. Ja. Recht viel, ja. Also das meiste ist eigentlich so Sachen.
Ja. Darf ich noch geschwind fragen? Ich habe jetzt die Vermutung, bestraft werden hat man nur können, wenn man in flagranti verwischt worden ist.
Mhm.
Wenn man kann fortrennen und sie finden nur das Material, dann können sie sogar wissen, wenn sie das Material gehört, aber du hast nicht gesendet in dem Moment. Ist das richtig so?
Ja, ja, also sie haben nicht gewusst, wem das Material gehört natürlich.
Ja, ja, genau.
Und zum Beispiel die Wellenhexen, die haben das auch extra so getrennt. Also am Anfang, es hat sich dann irgendwann aufgeweicht, aber die haben die Technikerinnen und die Redakteurinnen, die haben nicht gewusst voneinander, wer sie sind, aus genau deren Überlegung. Ja, ja. Dass wenn die Technikerinnen verwischt werden, das ist ein Schutz. Ja.
Also ich will noch eine Anekdote erzählen, weil ein paar von diesen Kassetten haben wir gehört.
Ah.
Ich habe in einer Viererweg gewohnt, an der Selnau-Strasse. Und wir waren solidarisch mit der Jugendbewegung, wir sind mit auf der Tramschiene gesessen und so weiter. Dann haben die aber unsere WG besetzt. Und gesagt, ihr Bürgerschwein, also ich bin Primarlehrer, ihr verdient zu viel, ihr müsst eine teurere Wohnung nehmen, lasst uns die Wohnung. Und die haben nur von Ladendiebstahl gelebt. Und uns ist langsam ein bisschen heiß geworden, aber wir waren solidarisch gewesen. Also habe ich in der Nacht doch nicht das Zimmer abgeschlossen. Die haben aber nur die Nacht gelebt. Am Tag, wenn wir sind arbeiten, haben sie geschlafen und in der Nacht haben sie Musik gehört, Sendungen gemacht und so weiter. Dann bin ich in dieser Zeit in einer Psychotherapie gewesen, wo es üblich war, dass man die Sitzungen auf Tonband aufnimmt und dann daheim abtippt. Also, die haben gewusst, in meinem Zimmer hat sie so Kassetten. Und die sind einfach in der Nacht reingestürmt, haben die Kassetten abgeräumt, die Bürgerschwein soll weiterschlafen. Und die kann die nie mehr bekommen. Und es kann ja sein, dass in irgendeinem Archiv noch Bruchstück sind von diesen Therapiesitzungen, oder? Ich habe die als Abschrift noch daheim, aber ich habe den Ton nicht mehr. Also das ist verrückt. Und die sind dann mit diesen Kassetten auf den Württemberg gesendet. Nein, habe ich nie erfahren. Aber es war also ziemlich crazy gewesen, zu wissen, jetzt sind die intimen Geschichten in diesen Händen, oder?
Ja, das ist krass. Weißt du noch, wie der Sender wie
ist? Nein, das will ich nicht erfahren. Ich habe nicht erfahren.
Der Sender hat Psycho geheißen.
Ja, so ähnlich.
Und es war ganz klar, also ich musste ausziehen. Wir waren zu vierte, eine hat sich voll auf die illegale Seite geschleppt. Und die anderen haben weitergearbeitet, die Bürgerschweine, haben alle müssen gehen.
Und Sie sind in der Wohnung geblieben?
Sie sind in der Wohnung geblieben. Ich hatte den Mietvertrag. Ich habe ihn dann einfach gekündigt, oder? Und nicht gewusst, was damit passiert ist. Aber ich habe es also noch wild gefunden.
Ja, das ist wild.
Ich habe also eine Kassette gesponsert.
Das ist nicht. Ja, es gibt, glaube ich, noch Bild.
Und eine Wohnung.
Ich habe jetzt nichts gehört, aber die kommen vielleicht schon noch für.
Ja, also denkst du an mich?
Ich denke nicht.
Ich habe aber eine kleine Frage doch an Danke. Wie kommst du eigentlich dazu, gerade das Thema auszuwählen? Und das hast du ja eine Masterarbeit gemacht über das. Also das ist, wie kommst du dazu? Was hat dich dazu gebracht, das zu machen?
Also ich habe Geschichte studiert natürlich und ich habe gerne so ein bisschen Lokalgeschichte gemacht und die 70er, 80er Jahre noch spannend gefunden. Und habe gedacht, ich werde mich in irgendeiner Form vielleicht mit der Jugendbewegung auseinandersetzen. Ich habe irgendwie auch Lust gehabt, um ein neues Medium auszuprobieren oder einfach nicht nur mit Text zu arbeiten. Mhm. Und ich habe geschaut auf der Datenbank Bild und Ton und bin dann auf gerade, also das Dokument ist ein Zusammenschnitt von verschiedenen Sendern. Ich habe das gehört und ich habe viel nicht verstanden und teilweise hat es mich einfach runtergenommen, teilweise habe ich es einfach lustig gefunden, aber das war der Moment, wo ich gedacht habe, ich würde gerne mehr wissen, oder? Und es ist ja eine riesen Herausforderung, weil du hast ja, außer das, was auf dieser Folie steht, die Signatur und der Kurztitel, hast ja keine Informationen. Und ich habe einfach, glaube ich, auch Lust gehabt dann auf die Herausforderung. Und ich habe auch vorher immer schon ein bisschen mal Radio gemacht in Seminararbeiten, in anderen Kontexten. Und so bin ich auch.
Und gab es denn Hinweise auf Persona auch noch, die aktiv gewesen sind, also im Sozialarchiv, in diesem Bestand?
Im Bestand selber kein Name, mhm. Außer die Personen, über die sein Archiv
gekommen ist. Das eingeliefert haben,
oder? Genau, ja. Aber das eine ist der Mischa Brutschin und das andere ist ein Fan, der früher einfach in seinem Kinderzimmer oder in seinem Jugendzimmer die Sendungen aufgenommen hat. Aha, der war selber nicht Pirat zum Beispiel. Mhm. Aber ich habe dann auf Twitter gesucht, für das ist es eben gleich noch gut. Und bin dann so an Kontakt gekommen. Mhm. Aber Namen findet man wenig. Also manchmal erkennt man ja eine Stimme, oder? Zum Beispiel der Freddy Meier hat die Demo angekündigt, die dann der Opernskrawall war.
Aber der ist auch aktiv gsi bei der Schwarzen Katze.
Radio Banana ist das
nicht? Ja, vorher schon.
Ah, ist er vorher bei der Schwarzen? Das habe ich nicht gewusst. Okay.
Mich würde wundern, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, auf das PTT-Archiv zuzugreifen? Existiert das? Weil meines Wissens sind ja das Strafverfahren nach dem sogenannten Verwaltungsstrafrecht gewesen. Also das ist meistens innerhalb von der PTT selber abgehandelt worden. Und eigentlich müssen wir, sofern das da im Archiv vorhanden ist, könnten wir auf das zugreifen und noch Informationen gewinnen. Aber natürlich nur von denen, die verurteilt worden sind.
Ja, also es gibt das PTT-Archiv. Man kann natürlich nicht alle Bestände einfach so anschauen, aber man kann Anträge stellen. Und wenn man das kann begründen, warum man das anschauen will, dann kommt man das auch über, ja, so Material. Es ist dann je nachdem anonymisiert. Die haben auch eine Website und man kann dann mit denen Kontakt aufnehmen, die sind auch total hilfsbereit.
Mhm. Vom Produktionsmodell her, sind das mehrheitlich geschlossene Redaktionen oder fix, also mehr oder weniger fixe Kern gewesen, oder ist wirklich das Prinzip, das in der Radiotheorie aus den 20er Jahren entwickelt worden ist, also dass Konsumentinnen und Konsumenten auch Produzentinnen werden, ist das durchgesetzt worden oder hat das können funktionieren? Also hat es viel Input von außen gegeben?
Das mit den Bändchen einsenden oder übermitteln, das hat mässig funktioniert, nicht wirklich. Mhm. Aus verschiedenen Gründen, also es ist nicht so genutzt worden und was dann gekommen ist, ist auch nicht unbedingt gut gewesen. Das ist das Problem gewesen. Aber was es, glaube ich, schon gegeben hat, ist vielleicht schon ein bisschen ein härterer Kern, wo dann aber ein erweitertes Umfeld auch beteiligt gewesen ist. bei der Wellenhexe zum Beispiel, das sind glaube ich 2 oder 4 Frauen gewesen im härteren Kern und aber etwa 30 oder mehr, die auch so ein bisschen dabei gewesen sind.
Das war ja ähnlich wie bei den Zeitungen gewesen, da, von der Jugendbewegung. Ja. Da hast du auch einen Geheimkampf rundherum, hast du mehr oder weniger offene Situation gehabt. Aber da ist es natürlich noch ein bisschen anders, oder? Weil du, also sozusagen vom Technischen her ist es auch noch ein bisschen anspruchsvoller. Also einen Artikel schreiben, sozusagen ein Bändchen einschicken.
Ich glaube, das ist dann auch nochmal so in diesen Bewegungszeiten, ich glaube, das sind dann auch nochmal andere oder vielleicht auch ein bisschen mediaaffinere Leute gewesen. Und ich glaube, es ist dann auch anders und mehr genutzt worden. Und auch viel spontaner und viel mehr live. Und ich habe das Gefühl, das Problem von der schwarzen Katze war vielleicht eher noch gewesen, das Medium, man muss sich das ja auch aneignen. Wie macht man eine Radiosendung?
Ja, ketzerische Frage, wie beurteilst du denn Qualität?
Von den Sendungen? Die schwarze Katze, das sind unterschiedlich, aber grundsätzlich sehr sorgfältig gemachte und durchdachte Sendungen und auch ein ganz breites Themenspektrum, das aufgemacht wird. Reportagen, Gespräche, verschiedene Formate und auch die Musik ist zum Beispiel oft thematisch passend ausgewählt, also das war wirklich recht durchdacht gewesen. Und dann später so Radio Banana und so, das ist viel mehr so, jemand sitzt auf seinem Balkon und sendet irgendetwas, aber auch das ist hörenswert. Das sind dann auch teilweise auch recht gut gemachte Sachen. Es tönt einfach völlig anders.
Also würdest du da was eine Personalisierung, eine Subjektivierung sehen? In einer neuen Phase?
Würde ich nicht sagen. Nein, es ist glaube ich mehr jetzt so ein bisschen wie das Beispiel mit dem elektronischen Flugblatt. Oder man kann einfach etwas kurz ankündigen, man kann das einfach schnell senden. Mehr so. Und dann so das Personalisierung, das ist vielleicht dann mehr bei den Musikradios, die haben ja auch ganz anders stöhnt jetzt, oder? Das, man hört ja den Unterschied auch, finde ich. Und die haben dann, glaube ich, schon viel eher eine Zielgruppe im Kopf gehabt und irgendwie Moderatoren, also es sind fast alles Männer, Moderatorenstimmen und so. Die funktionieren eher so, würde ich sagen.
Ich komme darauf, weil bei den Zeitungen, bei den Bewegungszeitungen, also Eisbrecher und Brechis, hat es eben genau die Entwicklung gegeben. Oder also beim Eisbrecher ist mehr wirklich das Informative, das Gegenöffentlichkeitsprinzip ist im Vordergrund gestanden. Und nachher, beim Brechis ist es mehr sozusagen vom Subjekt, von der persönlichen Betroffenheit her geschildert worden.
Also, ja. Ja, für das ist, es ist dann auch relativ wenig überliefert aus dieser Zeit. Bei der Wellenhexe, die NZZ hat das Frauenproblem genannt, zu Frauenthemen gesendet hat. Und das ist viel dann aus einer persönlichen, aus einem persönlichen Standpunkt her.
Haben Sie auch ein Telefon entgegengenommen? Oder hätte es das nicht gegeben?
Mal hat es sogar gegeben, ja. Also bei dem Radio Lora aus dem AJZ, die hatten eine Telefonverbindung gehabt. Und die Musikpiraten, die haben das teilweise auch mindestens experimentiert damit. Es gibt so Berichte im FM in der Vereinszeitschrift, aber selten. Aber die haben dann versucht, so Wunschkonzerte, Hitparaden zu machen auf über den Weg.
Das war aber gefährlich, weil das ist ja lokalisierbar.
Ja, ich bin nicht sicher, wie sie das genau gemacht haben, aber die Person mit dem Telefon war nicht an dem gleichen Ort gewesen, wie die Leute, die senden, glaube ich. Das war dann, glaube ich, nochmal eine Funkverbindung gewesen. Also Telefonkabine und irgendwie.
So, ich denke, du hast ganz viele Informationen, war spannend, vielen Dank. Wer möchte im kleinen Kreis oder im Zwiegespräch gerne noch weiter zu diskutieren oder Fragen an Anke zu stellen oder untereinander natürlich auch in den gemeinsamen Erfahrungen. Vielen Dank. Ja.